Diese Freude wünsche ich Ihnen heute Morgen, dass Sie die Freude an Gott haben. Manche von Ihnen, die sind von Sorgen belastet, von der Angst bedrückt. Ich will Ihnen ein Gotteswort zurufen. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und so du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin bei dir, der Heilige, dein Heiland. Wir wollen nun das Lied singen, das davon singt, wie man da plötzlich durch die Fluten und durch die Wasserströme hindurchgehen kann. Kommt her des Königs Aufgebot. Wir singen die drei Verse vom Lied 224. 224. Wir wollen beten. Du mächtiger und barmherziger Gott und Herr, unser lieber Vater, wir wollen dir danken, dass wir jetzt Zuflucht bei dir finden können. Und da wollen wir all die Lasten nur einfach abwälzen auf dich. Du siehst in unser Herz und kennst auch die Not der Bekümmerten unter uns, der Bedrückten und Belasteten. erbarm dich unser und gib uns diese Glaubensheiterkeit, diese Freude, die mit dir fröhlich durch das Dunkel geht und die doch so gewiss ist, dass uns nichts und niemand aus deiner Hand reißen kann. Wir wollen an diesem Morgen auch dich bitten, dass du uns reinigst. Du musst unsere Ohren reinigen, dass wir hören können auf dein Wort, wie ein Jünger hört. Du musst unsere Herzen reinigen, dass wir Täter deines Wortes werden und das umsetzen können, was du uns heute sagst. Und dann gib du, dass unser ganzes Leben von deiner Heiligkeit, von deiner Größe und Macht geprägt ist. Herr, bewahre uns davor, dass wir nur mit unseren Lippen dir jetzt unser Lob singen, sondern schaffe du das, dass unser ganzes Leben deinen Lobgesang singt. Wir wollen dir jetzt in der Stille all das sagen, was uns bedrückt und beschwert. Wir beten in der Stille. Danke, Herr, dass du Gebet erhörst. Amen. Unsere Posaunen spielen nun drei Choralvariationen, drei Choralsätze von Johann Sebastian Bach über diesen schönen Choral Jesu, meine Freude. Darf ihn in Erinnerung rufen, bei den Liedern wird immer interessanterweise das nicht beachtet. Das waren ja keine Pfarrer, die die Lieder gemacht haben. Wer war denn der Johann Frank? Rechtsanwalt, Bürgermeister in der Niederlausitz. Ich freue mich immer wieder, wenn Sie auch, in welchem Beruf Sie auch stehen, solche Sänger des Gotteslobes sind. Wir hören die drei Choralsätze.
Thank you.
Das ist ein Zuspruch für Sie, für die Spannungen, in denen Sie stehen. Tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht. Wir lesen das Lied Moses, 2. Mose 15, von dem in der Offenbarung steht, dass wir es einmal alle in der Ewigkeit vor dem Thron Jesu singen werden. Das Lied Moses, weil es ausdrückt, wie der Herr uns hindurchgeführt hat, durch alle Nöte und Bedrängnisse. 2. Mose 15, Vers 2. Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann, Herr ist sein Name. Des Pharao Wagen und seine Macht warf er ins Meer. Seine auserwählten Streiter versanken im Schilfmeer. Die Tiefe hat sie bedeckt, sie sanken auf den Grund wie die Steine. Herr, deine rechte Hand hat große Wunder, tut große Wunder. Herr, deine rechte Hand hat die Feinde zerschlagen und mit einer großen Herrlichkeit hast du deine Widersacher gestürzt, denn als du deinen Grimm ausließest, verzehrte er sie wie Stoppeln. Durch deinen Schnauben türmten die Wasser sich auf, die Fluten standen wie ein Wall, die Tiefen erstarrten mitten im Meer. Der Feind gedachte, ich will nachjagen und ergreifen und den Raub austeilen und meinen Mut an ihnen kühlen. Ich will mein Schwert ausziehen und meine Hand soll sie verderben. Da ließest du deinen Wind blasen und das Meer bedeckte sie und sie sanken unter wie Blei im mächtigen Wasser. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Als du deine rechte Hand ausstrecktest, verschlang sie die Erde. Du hast geleitet durch deine Barmherzigkeit dein Volk, das du erlöst hast, und hast sie geführt durch deine Stärke zu deiner heiligen Wohnung. Als das die Völker hörten, erbebten sie. Angst kam die Philister an, da erschraken die Fürsten Edoms. Zittern kamen die gewaltigen Moabs an, alle Bewohner Kanaans wurden feige. Es fiel auf sie Erschrecken und Furcht. Vor deinem mächtigen Arm erstarrten sie wie die Steine, bis dein Volk herhindurchzog, bis das Volk hindurchzog, das du erworben hast. Du brachtest sie hinein und pflanztest sie ein auf dem Berge deines Erbteils, den du, Herr, dir zur Wohnung gemacht hast, zu deinem Heiligtum, Herr, das deine Hand bereitet hat. Der Herr wird König sein, immer und ewig. Nun wollen wir heute das schöne Lied von Paul Gerhardt singen, Befiehl du deine Wege. Es ist interessant, es gibt zu dem Lied, Befiehl du deine Wege, verschiedene Melodien. Und manche der Älteren, die haben früher das zu einer sehr schönen Melodie von Haydn gesungen. Wir wollen heute einmal mit Ihnen diese Melodie von Haydn singen. Und zwar einfach das deshalb, sie ist nicht wie die beiden anderen Melodien in Moll gehalten. Ich meine, das Lied Befiehl du deine Wege ist ein fröhliches, heiteres Glaubenslied. Und so wollen wir diese fünf Verse jetzt singen von 294.
Oh, God.
Und genau das lesen wir heute auch in unserem Predigtext. Wir gehen jetzt ins Kapitel vor der Schriftlesung 2. Mose 14. Wir hatten vor 14 Tagen in unserer Reihe über die Wüstenwanderung des Volkes Israel gehört, wie die Israeliten bis ans Schilfmeer kamen, bei Pihariot. Und dort lagen sie nun, und nun sollen sie in das Meer gehen, und Gott sagt, geh doch! Da erhob sich der, Vers 19, da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie, und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie, und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, und dort war die Wolke finster, und hier erleuchtete sie die Nacht. Und so kamen die Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Wir haben ja heute das Thema, Gott tut Wunder, Gott tut viele Wunder. Eine ganze Kette von Wundern. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen. Und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Männer mitten ins Meer. Als in die Zeit der Morgenwache kam, schaute der Herr auf das Heer der Ägypter aus der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr Heer und hemmte die Räder ihrer Wagen. Das war ja der Stolz der Ägypter, ihre Tanks in der damaligen Streitordnung, ihre Wagen, mit denen sie unbezwingbar waren. Und machte, dass sie nur schwer vorwärts kamen. Da sprachen die Ägypter, lasst uns fliehen vor Israel. Der Herr streitet für sie wider Ägypten. Aber der Herr sprach zu Mose, recke deine Hand aus über das Meer, dass das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Männer. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer. Und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der Herr sie mitten ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war, ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So errettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Ägypterhand, und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meers liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Sie kennen bestimmt dieses Gefühl, das mich manchmal beschleicht. Da fällt mir eine Vase aus den Händen und zerbricht am Boden, und dann denke ich, ach, du Schussel, hättest doch mehr aufgepasst, hättest doch. Aber die Reue kommt zu spät und das wird nicht mehr heil. Es kommt manchmal vor, dass man im Leben zurückdenkt und sagt, ach, wenn ich doch damals ein wenig mehr vorsichtig gewesen wäre, wenn ich doch damals bei meiner Berufsentscheidung mehr auf meinen Vater gehört hätte, oder wenn ich vor Jahren mich nicht so entschieden hätte, da kommt die Reue immer zu spät. Man kann oft die Fehlentscheidungen und das Fehlverhalten im Leben nie mehr korrigieren. Man muss damit leben. Aber eins kann ich Ihnen versprechen. Sie alle werden einmal in der Ewigkeit eine Reue empfinden und sagen, ich Schussel. Warum hab ich nur nicht mehr in meiner Lebenszeit mit der Größe und Macht Gottes gerechnet? Sehen Sie, Sie sind alle gläubige Leute. Ich hoffe doch. Sie stehen im Glauben, sie wollen Gott dienen. Aber ich bin überzeugt, sie rechnen alle gar nicht wirklich realistisch mit der Größe Gottes. Wenn Sie mittendrin in der Wochenarbeit stecken, in den Schwierigkeiten, in den Problemen und wenn Sie nicht mehr weiter wissen, rechnen Sie dann damit, dass Gott ganz nah da ist, mit seiner Hilfe. So wie wir das gerade gesungen haben, dass Gott unendlich viele Möglichkeiten hat, auch wenn wir nicht mehr weitersehen, wie das werden soll. Die Israeliten waren in dieses Wüstental geführt worden, vor dem Schilfmeer bei Pihahiroth, gegenüber von Baal Zephor. Und sie sahen immer bloß diese großen Felsmauern, es war ihnen unheimlich. Sie wurden richtig depressiv und sie schrien, was sollen wir denn machen? Das ist schwer, sie haben nicht gewusst, dass Gott da ist. Das ist ein Bild des Unglaubens der Gemeinde. Es wird uns einmal leid tun in der Ewigkeit, wenn wir sagen, das haben wir gar nicht so real gelebt. Gott in unserer Mitte, Gott in dieser Welt. Da war mal ein junger Mann, der hat einen Stuss gehabt mit seinem Vater. Und dann ist er ausgerissen, getürmt, steht in der Bibel. Der Mann hieß Jakob. Dann lag er im Freien, kämpft er ohne Schlafsack, ohne Schaumstoffmatratze, einfach so unterm Sternenhimmel. Und da träumt er nur. Und in dem Traum, war ein merkwürdiger Traum, er sieht da verschiedene Bilder, er sieht Engel und steht am Ende, am Morgen, als die Sonne aufgeht, auf und sagt, hier ist des Herrn Haus. Also Jakob, muss man sagen, hast du noch deine fünf Sinne beieinander? Hier ist Wüste. Hier ist eine Steinwüste. Er sagt, nein, hier ist des Herrn Haus. Hier ist er da, der lebendige Gott. Und es wäre gut, wir würden das auch immer wieder so entdecken in unserem Leben, in den Spannungen, in den Schwierigkeiten. Wenn wir alleingelassen sind, in der Krankheit, in der körperlichen Schwäche, in dunklen Wegstrecken, durch die uns der Herr führt. Der Herr ist da, der mächtige Herr. Wer ist ihm gleich? Niemand ist so groß wie der Herr. Auch wenn wir ihn nicht äußerlich sehen, er umgibt uns doch von allen Seiten mit seiner Macht und mit seiner Größe. Und wir sollten uns heute schon immer wieder an den Ohren packen und sagen, was sind wir doch für ungläubige Leute. Immer der gleiche Fehler. Wir rechnen nicht mit der Größe Gottes. Warum singen wir nicht ihm lauter das Lob? Warum freuen wir uns nicht mehr an seiner Nähe? Warum sind wir nicht getroster und zuversichtlicher? Aber nun will ich Ihnen heute drei Leitsätze geben aus der Predigt. Und das alles unter dem Überthema Gott tut Wunder. Mein erster Punkt, das Wunderbare an den Wundern. Das Wunderbare an den Wundern. Was ist denn das Wunderbare an den Wundern? Wir modernen Menschen am Ende des 20. Jahrhunderts denken immer, wenn wir Wunder hören, an das Durchbrechen der Naturgesetze. Wunder ist das, was wir mit unserer normalen Erwartung nicht für möglich halten. Aber wissen Sie, mit diesem Verständnis von Wunder kommen Sie der Bibel nicht sehr nahe. Denn dieses Verständnis von Wunder geht zurück auf die Aufklärung, wo das Denken der Menschen glaubte, die natürlichen Dinge dieser Welt, die seien alle selbstverständlich. Das sei wie ein Uhrwerk, laufe das ab. Aber wenn Sie ein glaubender Bibelleser sind, müssen Sie ja sagen, gerade die Naturgesetze in ihrer Pünktlichkeit, in ihrer Zuverlässigkeit, sind ja ein Beweis der Wunderkraft Gottes. Wo ist denn das möglich, dass die Planeten auf ihrer Bahn bleiben, dass Sommer und Winter nicht aufhören? Das hat doch Gott so gefügt in seiner Schöpfungsordnung. Und gerade darin sehe ich ja die Größe Gottes. Ich möchte Sie einfach ein wenig bitten, in unseren Tagen die Wunderdiskussion nicht an der falschen Stelle zu führen. Dann sagen Sie, ja, glaubst du nicht die außergewöhnlichen Dinge? Doch, doch, die erlebe ich auf Schritt und Tritt. Ich erlebe, wie Gott auch allein aus Liebe zu mir sogar seine ganzen Naturordnungen aufheben kann und mich Dinge erleben lässt, die ich nicht verstehe. Bloß, Sie müssen wissen, dass auch die Gottlosen in unseren Tagen, die Heiden, allerhand verrückte Wunder glauben. Solche übersinnlichen Dinge. Das ist ja schlimm gegenwärtig.
Kaum mehr ein moderner Film im Fernsehen, der nicht von irgendwelchen Spukwesen spricht und von solchen Geistergestalten, von solchen Außerirdischen. Und wenn Sie heute mit den Kindern mit 6 und 7 Jahren reden, die glauben bloß nur solchen Blödsinn. Verstehen Sie, solche Geistergestalten. Und dann glauben die Heiden unserer Tage, dass ein Hufeisen ihnen Glück bringt und ein Maskottchen und ein Amulett, das sie irgendwo tragen und im Flugzeug, es gibt kein Flugzeug in dieser Welt, wo es eine 13. Reihe gibt, weil die Leute solchen Blödsinn glauben, alles was überirdisch ist, übernatürlich und die Katze, die schwarze Katze am Freitag und Sie kennen das ganze Feld der Horoskope. Ja, die Gottlosen, die glauben allerhand Blödsinn, das was man nicht beweisen kann. Aber was ist denn das, was die Bibel sagt von Wundern? Gott hat sich nicht gebunden an seine Schöpfungsordnung, sondern was sind die Wunder Gottes? Sind Zeichen. So heißt es im Neuen Testament. Wunder und Zeichen. Für was sind sie denn Zeichen? Zeichen für die Gegenwart des mächtigen Gottes. Und darum bleiben glaubende Leute auch nicht an den Erfahrungen der Wunder hängen. Und wir erleben das auch in der Gemeinschaft, so wie wir hier zusammen sind, große Dinge, wie Gott Unheilbare gesund machten. Wir erleben Gebetserhörungen gewaltiger Art. Aber wir sehen Gottes Wunderzeichen auch in dem gedeckten Tisch heute Morgen, in der Körperkraft, die uns Gott schenkt, in der Sonne, die aufgeht. Darin sehen wir seine gnädige Hand und preisen ihn. Und alles, was wir erleben, ist ein Zeichen seiner Nähe, ein Zeichen seiner Größe, die uns umgibt. Es geht jetzt nicht darum, dass man das eine abwertet und das andere aufwertet, sondern nur, dass man wieder versteht, was die Bibel meint, wenn sie davon spricht, Gott tut Wunder, er ist wunderbar. Und dann meint sie, all das tut er. Aber nun kommt auch das Spezielle. Gott führt uns, und das haben wir auch in der Predigt vor 14 Tagen ja gründlich erörtert, Gott führt uns durch dunkle Täler. Ich habe viele Reaktionen bekommen vor 14 Tagen. Ich war sehr dankbar, dass Sie offenbar verstanden haben, von was ich redete. Dass Gott Ihnen nicht die schwierigen Stolpersteine aus dem Weg räumt, sondern dass Sie demütigt. Dass er Sie schreien lässt um Ihr Leben. Dass Sie in Angst und Not kommen. Und das tut Gott. Verstehe, wer es will. Der Paulus hat einmal die Wüstenwanderung des Volkes Israel gedeutet, in 1. Korinther 10, da hat er das kurz zusammengefasst. Da sagt er, Israel war auf Mose getauft durch die Wolke und durch das Meer. Warum spricht er hier von der Taufe? Er sagt, es war das Taufgeschehen. Da sind sie ihn durchgeführt worden durch diese dunkle Nacht und haben darin erst erlebt, wie Gott befreit und zwar über alles begreifen und verstehen. Und das möchte ich tatsächlich hier bekennen. Gott kann anders handeln, als wir verstehen mit unserem Denken und als wir es von den Naturgesetzen her erwartet. Gott kann in seiner Liebe mit uns so überschwänglich handeln, dass man nichts mehr begreift. So hat's Gott gemacht. Sie wurden getauft durch das Meer und durch die Wolke der Gegenwart Gottes. Es gibt ja heute in der Gemeinde Jesu immer wieder erbitterte Taufdiskussionen. Es wird gestritten, dass die Fetzen fliegen. Jetzt möchte ich Ihre gründlich durchdachte theologische Meinung nicht ins Wanken bringen. Ich respektiere Sie. Und wir haben uns ja bemüht, in all den Jahren nicht viel über Wasser zu streiten. Ich glaube, das Wichtigste in der Taufe ist nicht das Wasser. Sondern das Wichtigste ist, dass wir in Christus hineingetauft sind. Wie hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, könnt ihr getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Das heißt doch, dass Jesus durch die dunkle Nacht geführt wird, wie das Volk Israel in der Wüste. Verlassen von den Menschen, nur noch den Tod vor sich. Und plötzlich drin haben sie den Herrn erlebt. Und ganz ähnlich sagt dann Paulus, wir müssen ins Sterben Christi hineingetaucht werden. Wir müssen das im Glauben einmal durchexerzieren. Das kann man in der Tat nicht mit der Babytaufe machen. Aber man kann es auch nicht mit der nominellen Erwachsenentaufe machen. Sondern das ist ein Glaubensgeschehen, dass ich gleichzeitig mit Christus durch diese Dunkelheit hindurchgehe und mich da hineintaufen lasse. In diese Verlassenheit vom Sterben Jesu am Kreuz von Golgatha, wo er ganz am Ende war.
Und da hat ihn Gott erhöht, da hat ihn Gott herausgeführt aus dem Tod und hat ihn auferweckt. Das tut unser Herr und wir verkünden, dass er Wunder tut. Und natürlich ist Gott nicht eingeengt in die Erwartungen eines menschlichen Hirns und in die Erfahrungen, die wir aus der Geschichte haben. Gott ist Herr der Welt und größer als die Naturordnungen dieser Welt. Wir dürfen das erleben, wie Gott uns auch seine Macht erfahren lässt in den alltäglichen Liebeszeichen und in den ganz besonderen Wundererfahrungen. Was ist das Wunderbare an den Wundern? Was ist das Wunderbare an den Wundern? Dass ich die Liebe Gottes darin entdecke und weiß, er hat mich lieb. Er sorgt sich um mich und er kümmert sich um mich. Wissen Sie das? Er kümmert sich um mich. Und auch wenn er mich warten lässt, auch wenn es durch Nächte und Tage des Schreiens und Harrens und Wartens geht, ich weiß, er ist bei mir und er trägt mich mit seiner Liebe und mit seiner Güte und ich bin bei ihm ganz wunderbar geborgen. Jeder, der Gott vertraut, darf das erleben, dass dann auch, wenn Gott es will, plötzlich die Naturgewalten Spalier stehen und wir trockenen Fußes hindurchgehen. Das tut der Herr in seiner Güte. Und ich darf Ihnen das verkünden, weil Sie das schon oft erlebt haben. Aber das Wunderbare sind nicht die einzelnen Ereignisse, sondern das, was dahinter steht. Das aus Liebe brennende Herz Gottes, das sich um uns kümmert. Und nun das Zweite. Der zweite Lehrsatz. Wir sind an den Wundern mitbeteiligt. Wir sind an den Wundern mitbeteiligt. Das Erste war also das Wunderbare an den Wundern. Das liebende Herz Gottes, der alles tut für seine Leute. Und jetzt das Zweite, wir sind mitbeteiligt an den Wundern. Wir sind mitbeteiligt an den Wundern. Ja, manchmal trifft man auch ja so liebe Freunde, die erwarten Wunder, sodass sie einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, warum kommt das Wunder nicht? Sie sitzen untätig da. Und wenn ich an die Bibel denke und das, was dort an Wunderberichten erzählt wird, dann erkenne ich deutlich, dass ja immer wieder die Leute, die Wunder erlebt haben, daran beteiligt waren. Also etwa die Kranken, die Jesus geheilt hat, die mussten zuerst, etwa die Aussätzigen, die mussten zum Priester gehen, obwohl sie noch aussätzige Hände hatten. Da war zuerst von ihnen Glauben verlangt. Und erst als sie dann auf den Weg sich machten, erlebten sie das Wunder. Und genau das Gleiche sehen wir hier auch in dieser Geschichte. Ist übrigens auch interessant, dass gar nicht auf besondere Erscheinungen abgehoben wird. Der Bericht ist fast natürlich zurückhaltend. Es wird nicht von Engeln gesprochen, sondern ein Wind kam. Es wird natürlich erklärt, dieses Wunder. Ganz natürlich. Ein Wind kam und bläst dieses Schilfmeer weg und die Wassermassen weichen und dann konnten sie hindurchgehen. Aber hier ist entscheidend, dass Mose doch das Entscheidende tun muss. Er muss den Stab ausrecken über das Wasser. Er muss zum Volk sagen, ihr müsst jetzt ins Wasser hineinlaufen. Und erst wenn ihr loslauft, werdet ihr erleben, dass das Wasser weggeht. Da war viel von ihnen verlangt worden. Gott hätte es ganz bestimmt tun können, ohne Beteiligung des Mose. Warum ist denn das so wichtig? Braucht man den Stab? Das hat ja bei manchen Christen den Irrtum gefördert, als ob es gewisse heilige Reliquien gibt. Wenn man die anfasst, so ein Stab oder irgend so ein Rock oder sowas, dann stecke da eine göttliche Kraft dahinter. Das ist ja Blödsinn. Die Kraft Gottes steckt ja nicht in irgendwelchen Stoffen, in materiellen Stoffen. Das liegt auch nicht an Handlungen. Manche meinen, das liege an gewissen Praktiken. Man müsste die Hände in einer bestimmten Weise auf Menschen auflegen, dann werden sie gesund. Wenn man die Hand andersrum hält, dann klappt das nicht. Das ist ja Unsinn. Jesus hat ganz bewusst immer wieder andere Formen angewandt bei der Heilung, wenn er Menschen berührt hat. Ganz bewusst, damit wir nicht meinen, es liege an dem Gewissen, an dem Trick, wie das vielleicht abläuft, das Wunder. Warum hat Gott eigentlich den Mose daran beteiligt? Er will seine Leute immer daran beteiligt haben. Er fordert ein Stück Mitwirkung. Er gibt die Wunder ihnen nicht so in den Schoß. Er will durch ihren Glauben hindurchwirken. Wissen Sie das? Durch ihren Gehorsam.
Und darum müssen sie ein ganzes Stück des Weges gehen und dürfen entdecken, wie Gott dann seine Wunder so gibt, dass ihr Glaube bestätigt wird. Es könnte jetzt auch bei Christen ein Missverständnis geben, dass sie meinen, ach, das war eben meine Glaubenskraft, die das gewirkt hat. Es gibt eine schöne biblische Geschichte, als der Hirtenjunge David zum König Saul kam, als der Goliath, der Philisterkämpfer, lästerte vor dem Heer Israels. Da sagte er, Saul, wer bist denn du? Du bist ja ein Junge, ein Bub. Was willst du denn da erreichen? Und dann sagt der David ganz stolz, ich war auf dem Feld und wenn ein Löwe kam oder ein Bär, ich rannte zu und dann drauf. Und ich habe immer die Löwen besiegt. Ich habe immer die Bären besiegt. So stark bin ich. Ist das nicht ein bisschen vollmundig, wenn wir Christen manchmal so sagen, das haben wir alles gekonnt? Wenig später, als der Goliath mit seiner Lästerung anfängt, dann sagt dieser David ganz bescheiden, nicht ich komme jetzt und ich bin der Löwenbezwinger, sondern er sagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Wir sind dran beteiligt, aber unsere Stärke liegt nicht in uns, sondern im Herrn, der mit uns geht. Ich habe mich so gefreut an der Losung am Freitag, wo der Mose sagte, wer bin ich denn, dass ich zu Pharao gehen könnte? Aber wir hätten gesagt, Mose, du bist am besten dafür geeignet. Du warst doch Adoptivsohn der Tochter Pharaos. Du warst doch auf der Uni in Ägypten. Du kennst dich dort aus. Du weißt, wie man bei Hofe spricht. Aber Gott führt seine Leute so, dass sie sehr bescheiden werden. Und das hat auch der Mose lernen müssen in seinem Leben. Gott beteiligt ihn, aber nicht in diesem Stolz. Ich bin der Kämpfer. Sondern Gott sagt zu dem Mose, ich werde mit dir sein. Darum habe ich Ihnen heute am Anfang des Gottesdienstes dieses Wort zugerufen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und so du das Wasser gehst, will ich bei dir sein. Das sagt der Herr. Und das macht uns kühn und unerschrocken. Darum sind wir nicht feige, weil der Herr sein Wort gibt. Wir sind mitbeteiligt an den Wundern Gottes. Wir dürfen erleben durch unseren Glauben, wie Feinde zurückweichen. Wie Gott große Dinge vor uns tut. Aber ihm allein gehört die Ehre. Oder glauben Sie im Ernst, die Trompetenbläser vor Jericho, die hätten bloß ein bisschen anders geblasen als unser Posaunenchor, dass die Mauern gefallen wären. Das lag nicht an den Tönen der Posaunen. Das war doch nur ihr Beitrag. So mag es manchmal kümmerlich aussehen. Und ich kenne Christen, die immer wieder sagen, Mensch, ach, in der alten Landeskirche von Württemberg, da ist auch kein geistliches Leben mehr drin. Ach was. Wissen Sie, ich traue sehr viel auf die alten Dinge, die Gott schon gesegnet hat. Und ich möchte da in meinem Glauben dabei sein. Und da bleibe ich gern auch und weiß, der Herr bekennt sich dazu. Er ist immer wieder, der die Wunder tut. Niemand anderes als er. Wir dürfen es erleben und erfahren. Wir sind mitbeteiligt, aber das ist doch gar kein Wunder, dass wir an den großen Taten wirklich nicht viel beitragen können. Und doch dürfen wir es auslösen durch unseren Glauben. Wir freuen uns auch, dass Gott neues Leben in erstarrten Gemeinden bringt und dass Gott die verlöschende Flamme nicht auslöschen lässt, sondern immer wieder zu neuem Brennen entfacht. Wir wissen, dass das Gott tut, weil er sich zu dem Glauben bekennt, so wie er sich damals zu diesen Israeliten bekannt hat. Und so erleben sie das. Sie sind mitbeteiligt an diesem Wunder. Als sie losgehen, dann wirkt Gott dieses Unfassbare, dieses große Geschehen. Noch der letzte Punkt. Sie singen. Das ist auch was Wunderbares, wenn Menschen singen. Ich weiß, es fällt ihnen schwer. Ich sehe auch immer wieder manche von ihnen, die sagen, ja, ich kann nicht singen und ich will nicht singen. Aber sie müssen einfach mitbrummen oder mitsummen oder irgendwo mitklopfen und sich mitfreuen, denn dass dieses Volk in der Wüste steht und Gott singt, das ist ungewöhnlich, in der Wüste. Es kamen ja noch viele Hindernisse auf ihrer Wegwanderung und sie hatten noch viele Anfechtungen zu bestehen und noch viele Siege zu gewinnen. Es war nicht leicht, was vor ihnen stand. Doch singen sie! Warum singt man? Warum singt man? Wissen Sie, manche singen bei der Arbeit, damit es flotter vorangeht, und manche singen bei der Ernte, weil sie so fröhlich sind. Aber das Christensingen, das ist einfach nur
dem Herrn zur Ehre. Weil Gott da ist, mein Gott, mein Gott. Diese Lieder sind im Ich-Stil gehalten. Manche hat das schon geärgert, die sagen, die Ich-Lieder im Gesangbuch, die sind so persönlich. Ja, das geht nicht anders. Das Lob muss persönlich erklingen. Sie müssen da einstimmen und sagen, mein Gott, mein Herr, der mir vorangeht, der mir hilft, den ich erlebe in meinem täglichen Lebenskampf, den ich in meinen Krankheitstiefen erfahre, dessen Wort ich vernehme, dem ich vertraue und dem ich folge. Was ist das für eine wunderbare Sache, wenn ich das ganz persönlich so einfügen darf. Ja, er tut Wunder, er macht große Dinge. Und ich weiß, dass er die kommenden Tage lösen wird, wo ich noch keine Lösung habe. Er wird die Schwierigkeiten in meinem Leben bewältigen. Es wird Stunden geben, wo ich nicht weiß, was auf mich wartet. Ich lege mein Leben getrost in seine Hand. Er ist Herr, wunderbar und groß und mächtig ohne Ende. Er tut Wunder. Es ist alles Wunder, Kraft Gottes. Ich möchte, dass mein ganzes Leben von seiner Wunderhand geführt und geleitet wird. Und ich will singen, weil ich in sein Herz blicken darf. Ich weiß, er lässt mich nie los. Er hat sich für mich erklärt. Er ist für meine Schuld gestorben. Und wenn ich ganz tief falle, dann hält er mich dennoch fest. Er will mich haben. Und es kann überhaupt nichts mehr geben, wo ich von ihm getrennt werden kann. Wahrscheinlich haben ein paar der Israeliten gesagt, Mensch, die Miriam, was ist das für auch ein Mädchen, das manchmal wie unsere jungen Leute, wenn sie auf Sommerlager gehen und da bringt einer seine große, wie heißt das, seinen Stereoturm mit, nicht? Da sagt man, braucht man das auf dem Sommerlager, wenn man campt? Das passt doch nicht, dass die Pauken mitnahmen in die Wüste, aber wir müssen unsere Instrumente dabei haben. Die können wir nicht, auf alles können wir vergessen, Zahnbürste und Schlafanzug, aber nicht auf die Musikinstrumente. Wir wollen dem Herrn zur Ehre singen. Solange wir leben, darf das Lob Gottes in unserem Mund nicht erstarren. Und selbst mitten in der Wüste soll es laut klingen, dass es die Elenden hören und sich freuen. Amen. So, jetzt wollen wir von dem Lied Befiehl du deine Wege, die Verse 6 bis 10 singen. 294, 6 bis 10.
Thank you.
Wir wollen beten. Herr, wir schämen uns vor dir über unserem Kleinmut, über unserem Unglauben, auch über unseren Zweifeln, wo wir ganz konkret deinem Wort immer wieder widersprechen. Du hast ja einen Eid dazu getan, dass du alle deine Verheißungen erfüllst, dass du mehr als alle Väter auf dieser Welt dich um uns kümmerst. Und so ist es uns leid, dass wir dir oft nicht glauben und dir vertrauen. Wir danken dir für diese große Ermutigung, dass du uns dieses Zeichen des Durchzugs durch das Schilfmeer gegeben hast. Aber noch wunderbarer, dass du uns das Zeichen deines Todes am Kreuz, deiner Auferstehung gegeben hast. Und dass das für uns Pfand und Siegel ist, deiner Treue zu uns. Das hast du getan, weil du uns herausretten willst aus Ängsten und Bindungen, aus der Schuldverhaftung. Ach Herr, jetzt lass uns nicht stecken bleiben in all den Widrigkeiten. Stärke unseren Glauben. Und wir danken dir, dass du uns auch dies heute wieder zurufen lässt, dass wir fröhlich unsere Straße gehen können. Auch dorthin, wo du uns hinstellst, wo wir dir dienen können. Wir wollen heute in diesem Morgen auch beten für alle Verzweifelten, für alle Kranken, für alle Verlassenen, für alle, die die Hoffnung aufgegeben haben. Du kannst auch Lösungen schenken, dort im Kriegsgebiet in Jugoslawien. Und wir sind immer wieder bedrückt, wie in dieser Welt Zerstörungsmächte losbrechen. Wie das wie Fluten sind, die plötzlich chaotisch hereinbrechen. Bewahre du deine Kinder in diesen unheimlichen Geschehnissen und gib ihnen mit frohem Mut von dir und deinen Wundern zu reden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wollen wir noch die beiden letzten Verse singen, 11 und 12 vom Lied 294. Wir freuen uns, dass wir einen Gast aus Abidjan in der Elfenbeinküste haben. Es ist ein amerikanischer Missionsmitarbeiter, Robert Bryan. Und wir bitten ihn um ein kurzes Wort.
I'm very happy to have the chance to be with you this morning and to bring you greetings from the Christians in Ivory Coast.
Ich bin so glücklich, dass ich heute Morgen unter euch sein kann und ich darf euch ganz herzliche Grüße bringen von den Christen an der Elfenbeinküste.
I am also delighted to be able to share with you somewhat of the ministry of the Evangelical Publications Center in Abidjan.
Ich bin auch sehr froh, dass ich mit euch etwas berichten kann von dem evangelikalen Publikationszentrum in der Hauptstadt Abidjan.
32 missions and evangelical missions and churches in French-speaking Africa work together at the Evangelical Publication Center.
Es sind 32 verschiedene evangelikale Missionen und Kirchen aus dem ganzen frankophonen Bereich Afrikas, also aus den französisch sprechenden Ländern, die in diesem Publikationszentrum zusammenarbeiten.
Our goal is to publish literature which is faithful to God's word and which responds to the needs of African Christians in their culture.
Wir haben uns dieses Ziel gesetzt, dass wir auf der einen Seite Bücher publizieren, die ganz treu Gottes Wort bewahren, aber auf der anderen Seite auch die Herausforderungen beantworten, die die Leute in Afrika ganz besonders fühlen.
Some of the books which are responding to needs are books which touch love and the family and relationships between men and women.
Eine ganze Reihe von Büchern, das berührt die Leute ganz besonders, wenn es um die Liebe zwischen Menschen geht, über Ehe und über die Familienfragen.
This is one of the books which we have published this year with the help of a gift from Hilfe für Brüder.
Ja, wonderful. Das ist eins dieser Bücher, das wir in diesem Jahr drucken konnten mit der Unterstützung von Hilfe für Brüder.
We also publish many books for training pastors who do not have the chance to leave their homes and go to a Bible institute.
Wir haben auch eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht, die für solche Pastoren gedacht sind, die ihre Heimatgemeinde nicht verlassen können, um eine Bibelschule zu besuchen und die durch diese Bücher weitergeführt werden.
We are grateful that more and more pastors are able to study through these books. Because this is the only way that they can receive a Bible training.
Wir sind sehr dankbar, dass mehr und mehr Pfarrer von dieser Möglichkeit der Fernkurse Gebrauch machen, denn das ist die einzige Chance für sie, sich weiterzubilden im Wort Gottes.
We thank God that we have the privilege of distributing books such as this throughout French-speaking Africa as well as to 11 other countries outside the continent.
Wir sind sehr froh, dass wir diese Arbeit durch all die in all den frankophonen, französisch sprechenden Ländern Afrikas tun können und über Afrika hinaus noch in 11 anderen französisch sprechenden Ländern der Welt.
I would invite you to pray for us.
Ich möchte euch ganz herzlich bitten, für uns zu beten.
We want to be faithful to God's word and we want to print books that will meet the needs of Christians in their context, in their culture.
Wir wollen Bücher drucken, die ganz treu das Wort Gottes bewahren und Bücher, die wirklich auf die Nöte der Menschen eingehen, die die in ihrem Lebensumkreis dort haben.
Pray that God will give us African authors who love him and who want to present the gospel to their people.
Ihr müsst dafür beten, dass Gott uns afrikanische Bücherschreiber, Autoren schenkt, die das tun können und die das Volk Gottes lieben und die darauf eingehen können.
I thank you very much.
Und ich danke euch sehr.
Thank you so much.
Es ist immer wieder schön, wenn wir auch solche Begegnungen haben und auch sehen, was getan werden kann. Es gibt in Afrika mehr Länder, die französisch sprechend sind, als englisch sprechend. Aber die französisch sprechenden Länder sind ganz besonders benachteiligt, weil die meiste evangelische Literatur in Englisch ist. Und die versteht man dort nicht. Und die ganzen gebildeten Menschen können dann nur Französisch. Denn die Gruppe der Evangelischen in Frankreich ist so klein. Und darum ist uns dieses Publikationszentrum so wichtig. Denn wir müssen etwas tun, dass dort mehr hineindringen kann in diese Länder Afrikas und dass Gott dort wirkt durch die Bücher. Dürfen wir heute für diesen Dienst auch die Opfergaben nehmen für diese Arbeit von Hilfe für Brüder für das Publikationszentrum in Abidjan. In der Elfenbeinküste. Ich möchte Sie noch bitten, dass Sie den Notizenzettel mitnehmen. Jetzt sind wir an dem roten. Hat den jeder von Ihnen? Den brauchen Sie unbedingt, damit Sie informiert sind über alle Veranstaltungen. Heute Mittag ist Altenmittag um 15 Uhr. Ich darf alle ab 65 dazu einladen und Ihre Ehegatten natürlich. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns dabei sein können. Dienstag Bibeltraining über das Gewissen. Was meint die Bibel, wenn sie von Gewissen redet? Da gibt es ganz merkwürdige, komische Vorstellung in unserem Kopf. Und die Bibel spricht so eindeutig von der Gabe des Gewissens. Nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.